und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Clean Electric, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Jetzt ist es gerade eine Woche her, dass wir uns gehört haben. Der eine oder andere wundert sich wahrscheinlich, wir gleichen quasi die 3 Wochen Pause vor der letzten Folge jetzt mit einer einwöchigen Pause wieder aus und sind dann vermutlich im 2-Wochen-Takt wieder unterwegs. Und sage ich erstmal Hallo Marcel.
Hallo Philipp.
Denn wie immer bin ich ja nicht alleine hier. Ich würde wahrscheinlich die Menschen zu Tode langweilen, wenn ich der Einzige wäre, der hier 1,5 Stunden ins Mikro sprechen würde. Marcel, wie hast du es verkraftet, so die letzte Woche? Du warst ja richtig unter Volllast, sage ich mal. Das, was ich mitbekommen habe über WhatsApp und auch persönliche Gespräche, es geht ja eigentlich am Model 3 nichts vorbei in deinem Kopf.
Also gut, man sammelt nach wie vor Informationen, wie blöd, was man aufsaugen kann. Ob es jetzt wirklich bei dem Fahrzeug bleibt, ob die, zum Beispiel Kofferraum verändert werden soll, wie die Randbedingungen sind, Supercharging, kostenlos, ja, nein. Das sind dann so Sachen, die beschäftigen einen dann schon. Man kriegt natürlich auch immer wieder neue Kommentare und Gedanken von anderen mit, die da genauso mitfiebern. Und ich muss ehrlich sagen, das schlaucht ganz schön.
Ja, es sind ja 350.000, die da mitfiebern, zumindest die tatsächlich Geld eingeworfen haben. Dann wahrscheinlich Millionen, die kein Geld eingeworfen haben, aber trotzdem mitfiebern. Also so wie ich zum Beispiel, ich sehe halt immer wieder Leute Postings machen. Ich habe mir auch Model 3 bestellt und auch im Freundeskreis und in der WhatsApp-Gruppe, da sind wir, hier hat sich noch jemand Model 3 bestellt. Und also der Hype ist einfach unheimlich groß. Das muss man ihnen lassen. Das mit dem Marketing haben sie auf jeden Fall raus. Ja. Und viele diskutieren darüber, ob sie halten können, was sie versprechen. Ich bin da ehrlich gesagt relativ entspannt und ich sehe das auch völlig unkritisch, ob das jetzt ein halbes Jahr länger dauert oder ein Dreivierteljahr länger dauert. Ich glaube, das Ding kommt und das Ding wird geil und ich hätte auch gern eins.
Also eine gewisse Skepsis muss man natürlich schon mitbringen, ne? Weil
nee, muss man nicht. Man kann auch einfach mal entspannt sein.
Nein, also man denkt schon drüber nach, ob jetzt, ob der das wirklich schafft oder nicht. Ne? Also er hat sich da jetzt mit diesen riesen Vorbestellungen natürlich schon ein sehr hohes Ziel angeschafft, ne? Und das muss er jetzt erstmal zeigen, dass er es auch hinkriegt.
Ja, ich glaube, die schwitzen schon auch ab und zu mal. Der steht halt dann charismatisch auf der Bühne und die Dinge funktionieren einfach. Und ich glaube, er hat durchaus seinen eigenen Rahmen auch gesprengt mit dem, was jetzt da tatsächlich losgetreten wurde. Aber ja, was soll man sagen? Wenn die es nicht schaffen, schafft es keiner.
Eben.
Da sind wir entspannt. Ich würde sagen, genug des Vorgeplänkels. Wir wollen ja auch niemanden langweilen mit unserer persönlichen Vorfreude. Wir haben natürlich auch ein konkretes Thema in dieser Episode. Und diesmal ist es weniger eine Sache als ein Mensch. Wir haben wieder einen Gast im Haus hier in unserem, ich sag immer gerne, Studio. Ich muss immer lächeln dabei, aber irgendwie, es hat seinen Charme. Und ich will gar nicht lange drum rumreden. Ich glaube, wir haben jemand hier in der Runde sitzen, der eine Menge Gespräche schon geführt hat über das Thema Elektromobilität, der eine Riesenmenge Erfahrung hat, also Erfahrung im Sinne auch von Fahren, sag ich mal, in verschiedensten Fahrzeugen, in zigtausend Kilometern, in vielen Jahren. Und deshalb begrüßen wir den Werner Hillebrand Hansen hier bei uns. Hallo.
Hallo.
Schön,
hallo,
dass du da bist. Wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat. Und lasst uns doch einfach gleich mal anfangen. Genug von uns, kommen wir zu dir. Erzähl doch vielleicht einfach mal, wie du überhaupt zu dem E-Mobility-Thema gekommen bist.
Ja, erst nochmal hallo Philipp, hallo Marcel. Freut mich, dass ich heute Nachmittag bei euch sein darf und wir zusammen den Podcast machen. Ja, wie bin ich zur E-Mobilität gekommen? Für mich ist es nicht wirklich so neu. Wir haben unser erstes Fahrzeug, damals hießen die noch Solarmobile, 1990 selber umgebaut und sind in der Schweiz bei der damaligen Weltmeisterschaft bei der Tour de Sol gestartet und habe eben dann in den 90er Jahren schon eine ganze Reihe Erfahrungen mit dem Thema Elektromobilität gemacht, habe auch in den 90er Jahren dann schon mit der Bayern Solar 4-mal E-Mobil Rallyes organisiert und zur Vorgeschichte und habe dann Ende der 90er Jahre das Thema E-Mobilität ein Stück an den Nagel gehängt, wenn man das so salopp sagen darf, weil einfach die Batterietechnik damals nicht so weit war, wie sie heute ist. Man ist damals mit Bleibatterien oder im besten Fall mit Nickel-Cadmium-Batterien gefahren und bin jetzt seit knapp 4 Jahren wieder ganz intensiv mit dem Thema E-Mobilität verbunden. Mein Einstiegs- Trigger-Moment war der Renault Twizy, wie der auf den Markt kam, weil ich das Fahrzeug einfach cool fand, dass man einfach auch ein Fahrzeug hat, das ganz anders aussieht, das also aus dem Rahmen fällt. Und ich habe mir gedacht, das ist eben interessant, damit einfach auch das Thema E-Mobilität nach außen wieder zu bringen. Und das war dann praktisch mein erstes neues Solarmobil oder E-Fahrzeug, das ich mir dann wieder angeschafft habe. Mhm.
Der Twizy selber ist für dich dann wirklich nur als Kultobjekt angeschafft worden oder interessant geworden, oder hast du im Hintergrund auch die Praxistauglichkeit von dem bisschen im Kopf gehabt?
Nee, natürlich nicht nur aufs Kult, aber das war halt einfach auch nochmal wirklich interessant. Also für mich jetzt zum Beispiel interessanter oder anziehender als ein Mitsubishi iMIV oder sowas, der halt einfach von A nach B fährt. Und meine Idee zum Twizy war damals 2013 im Frühjahr, den am Ammersee, wo ich wohne, an Touristen zu verleihen. Wir haben dann zwei Twizys zwischenzeitlich gehabt. Das hat mehr oder weniger gut funktioniert. Die Touristen, für die war das zu dem Zeitpunkt, denke ich, eher ein Stück weiter Weg, eben auf ein E-Auto umzusteigen und da einen Tag zu fahren. Aber wie gesagt, das war der Einstieg, und wir fahren einen dieser Twizys nach wie vor bei uns im Alltag in der Familie und nutzen den eben täglich für Fahrten, die Kinder von der Schule abzuholen oder kleine Einkäufe oder auch 20 Kilometer in die Arbeit zu pendeln. Also man merkt dann auch, das ist auch wieder das Interessante, wenn man sich da mit Mobilität beschäftigt, wie oft man tatsächlich alleine im Fahrzeug sitzt und eben auch so ein Zwei-Sitzer einfach viel genug Platz bietet. Und es ist halt einfach einfach, mit dem zu fahren. Man findet sehr einfach einen Parkplatz. Es ist immer eben auch nochmal interessant oder cool, weil wenn man eben mit dem Fahrzeug unterwegs ist, die Leute sehen und aufmerksam sind, was sie eben beim normalen PKW, da ist es eben deutlich schwerer, dass man diesen Unterschied sieht, und von dem her macht das nach wie vor Spaß.
Gibt es da für dich jahreszeitliche Einschränkungen? Nutzt du den komplettes Jahr durch, oder ist der Twizy jetzt bei dir zum Beispiel auch entsprechend ausgestattet mit, ich sag mal, offenen Türen, mit Fenstern, ohne Fenster, oder ist er in einem Rohzustand?
Also wir haben die Türen, wir hatten Fenster, weil wir, wie gesagt, wir hatten ja mal zwei. Die Fenster haben wir mit dem, den wir verkauft haben, mitverkauft, weil wir sie selber ungern genutzt haben. Man kann mit dem auch im Winter gut ohne diesen Zusatzscheiben fahren. Es sind Zusatzscheiben, also das ist nicht ganz so praktisch in der Handhabung. Mhm. Und vor allem, wenn man alleine drin fährt und dann vorne sitzt, ist der Luftzug in dem Sinn unproblematisch, wenn man so will. Es ist natürlich kein PKW im Winter, der hat keine Heizung. Mhm. Man muss das dann eher als einen sehr komfortablen Rollerersatz zum Beispiel sehen. Und wenn man sich so an das Thema rangeht, dann kann man den durchaus auch sehr gut im Winter fahren. Aber natürlich nicht in der Intensität wie im Sommer. Wobei das immer vom Nutzer abhängt. Wir hatten auch mal einen Mieter unseres damaligen Verleihs, der hat den zum Beispiel speziell für das Winterhalbjahr ausgeliehen. Der ist sonst im Sommer immer mit dem Fahrrad in die Arbeit gependelt, und für den war das dann purer Luxus, im Winter nicht mit dem Fahrrad fahren zu müssen, sondern mit dem Twizy fahren zu dürfen. Und da sieht man, es kommt immer auf den Blickwinkel drauf an, wie man eben an so ein Thema rangeht.
Mhm. Klasse.
Ja, stimmt. Kein Dach über dem Kopf oder ein Dach über dem Kopf ist halt schon ein Unterschied. Wenn das die Frage ist, dann macht das natürlich was aus. Gell? Ja, schön. Hast du noch eine Frage, Marcel?
Ja, klar. Ja, gehen wir gleich weiter mit. Also, du hast mit dem Twizy angefangen. Gab es dazwischen dann noch andere Fahrzeuge? Oder du bist ja heute mit einer weißen Zoe angereist, habe ich mal gesehen.
Genau, die Zoe kam dann im Sommer 2013.
Oh, eine der ersten sogar mit?
Hm. Das war eine der ersten. Ja, wir die ersten in Deutschland sind im Mai, Juni 2013 auf den Markt gekommen. Und für uns hat sich damals dann die Frage gestellt, welches kompakte E-Auto wir uns anschaffen in der Familie. Und in der engeren Auswahl war dann zu dem Zeitpunkt auch der BMW i3, der gerade auch da im Sommer vorgestellt wurde, im Herbst dann die Auslieferung begann, also im Herbst 2013. Wir haben uns dann aber eigentlich vor allem aufgrund der vorteilhaften Ladetechnik vom Zoe für den Zoe entschieden und sind da nach wie vor auch sehr, sehr zufrieden, auch mit der Entscheidung. Und gerade gestern, jetzt nach 2 Jahren und 8 Monaten, haben wir 75.000 Kilometer auf die Zoe draufgefahren. Also die wird bei uns sehr, sehr intensiv genutzt. Und
das ist beachtlich.
Zweieinhalb Jahre, ja. 75.000 Kilometer. Dann, wir haben ja im Vorfeld zu dieser Aufnahme schon mal gesprochen, um uns ein bisschen kennenzulernen und ein bisschen zu schauen, was machst du, was machen wir. Und da hast du schon ein paar Mal durchblicken lassen, dass du nicht nur dieses, ich fahre damit einkaufen und zur Arbeit irgendwie machst mit einem E-Auto, was ja viele Leute sich hauptsächlich überhaupt vorstellen können, sondern tatsächlich auch eher so unheimlich entspannt bist, was große Fahrten angeht. Also ob das jetzt innerhalb Deutschlands ist oder sogar auch Ausland, glaube ich, hast du schon einiges gemacht mit der Zoe, oder?
Ja, wir sind dann eben im Herbst, nachdem wir die Zoe neu hatten, war im Oktober damals eine Rekordfahrt, wie wir es genannt haben, wo wir von Flensburg nach Füssen gefahren sind in knapp 24 Stunden, 1050 Kilometer. Damals war der Hintergrund zu zeigen, okay, man kann mit der vorhandenen Ladeinfrastruktur eben auch so eine Fahrt machen. Man kann eben aus dem Landkreis rausfahren, man kann über die Reichweite des Akkus, wenn man eben Lademöglichkeiten hat und die Ladetechnik, um die Energie auch in die Akkus reinzubekommen, diese weiteren Strecken zu fahren. Es war damals natürlich auch noch ein nicht unerheblicher Aufwand vorzuplanen, wo lädt man da, weil eben Schnellladen an den Autobahnen, an den Schnellstraßen im Prinzip noch Fremdwort war. Also die Ladepunkte waren dann meistens eben ein paar Kilometer von der Autobahn entfernt. Aber nichtsdestotrotz hat es funktioniert und das Fahrzeug haben wir dann in der Ecatec in München auf der E-Mobil-Messe ausgestellt, nachdem wir eben diese Fahrt gemacht haben. Und gleich drauf, im Prinzip einen Monat später, kam dann die erste weitere Fahrt ins Ausland. Da gab es wieder eine Messe damals in Barcelona, die EVS 27, die weltgrößte E-Mobil-Messe, die damals schon zum 27. Mal stattgefunden hat. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, von München aus oder vom Ammersee aus nach Barcelona zu fahren, elektrisch. Wir wollten das natürlich auch flott machen, also jetzt nicht in sehr, sehr langer Zeit, und haben das dann in 1,5 Tagen geschafft. Sehr herausfordernd war die Lademöglichkeiten im Süden Frankreichs, weil dort im Privatbereich keine Starkstromanschlüsse zur Verfügung stehen, also kein dreiphasiger Strom, und die Suche nach Lademöglichkeiten dort eben sehr langwierig waren. Aber trotzdem haben wir das geschafft mit Unterstützung von anderen E-Auto-Nutzern und der Community, eben dann in 1,5 Tagen über die Schweiz und Frankreich dann eben nach Barcelona in Spanien zu fahren mit der Zoe.
Wow. Das muss man neidlos anerkennen.
Ja, klasse. Das ist auf jeden Fall eine geile Sache, wenn man sich das mal so anschaut, was man tatsächlich machen kann, wenn man das machen möchte. Also ist klar, es ist mit Abstrichen verbunden. Es ist nicht so komfortabel, wie man es mit anderen Fahrzeugen vielleicht machen könnte. Aber dass man immer wieder zeigt, was für Fahrten man machen kann, was für Strecken man zurücklegen kann mit so einem Auto, das ist natürlich schon beachtlich. Da muss man also gar nicht erst ein Model S haben, um weite Fahrten zu machen, sondern man kann es halt einfach tatsächlich machen, wenn man jetzt noch ein bisschen drumherum plant und dann auch das Durchhaltevermögen und auch den Mut dann mitbringt, da kann man das schon machen. Selbst heutzutage, wo eigentlich alles nur weint, dass doch die Infrastruktur so schrecklich ist und die Autos nicht weit genug kommen. Also ich sehe das schon auch, dass wir da noch einiges vor uns haben, aber an all jene, die lieber ein 1000 Kilometer Dieselfahrzeug haben wollen. Habe ich jetzt kürzlich in der Werbung gesehen, scheint jetzt tatsächlich ein Verkaufsargument zu werden. Ich kann mit einer Tankladung 1000 Kilometer fahren. Kann ich nur sagen, Leute, wozu?
Eben.
Gut, weiter im Text. Der Marcel hat mehr Fragen.
Du hast vorhin erwähnt, dass du schon früher mal so Solarrelais oder EV-Relais geplant hast, organisiert hast. Du bist ja jetzt wieder über den Twizy zu diesem Thema verstärkt dazugekommen. Was machst du da jetzt eigentlich genau? Was sind so eure Projekte?
Ja gut, aktuell sind es zwei Veranstaltungen. Die erste, die auch als erstes begonnen hat, ist die Iruda, steht für elektrisch rund um den Ammersee. Die hat auch 2013 dann zum ersten Mal stattgefunden, mittlerweile dreimal. Das ist mittlerweile auch die größte E-Mobilfahrt in Deutschland. Letztes Jahr hatten wir 235 Elektrofahrzeuge, die dort am Ammersee mit dabei waren. Und da ist das Ziel, das geht über ein Wochenende, das Thema E-Mobilität erlebbar zu machen für diejenigen, die heute noch nicht e-mobil unterwegs sind und da einfach einen Zugang dazu zu öffnen. Und auf der anderen Seite natürlich als Treffpunkt für die E-Mobilfahrer, dass man sich austauschen kann, dass man eben über Lademöglichkeiten, über die Fahrzeuge, über die Entwicklung insgesamt sich eben treffen kann. Und von dem her ist das wie eine Art großer Marktplatz, wo man einfach zusammenkommt. Was mich ganz besonders freut, ist, dass eben auch von den Teilnehmern sich das auch diesbezüglich weiterentwickelt, dass die Entfernungen, aus denen eben die Teilnehmer auch anreisen, auch größer werden. Das heißt, viele nehmen das einfach zur Gelegenheit zu sagen, okay, dann mache ich eben mal einen Kurzurlaub im Fünfseenlandgebiet am Ammersee und reisen dann von Mitte Deutschland, teilweise sogar von Norddeutschland, von Berlin, von Frankfurt, aus dem Ruhrgebiet an. Es gibt aber natürlich auch Teilnehmer aus der Schweiz, aus Tschechien, aus Österreich. Und ich persönlich bin überzeugt, es ist eben sehr wichtig, dass die E-Mobilfahrer eben auch mal über ihren Tellerrand hinaus sehen und einfach mal ausprobieren, wie ist das, weitere Strecken zu fahren, Ladeinfrastruktur in Anspruch zu nehmen, wie ist das mit dem Zugang, Es wird ja, wenn man jetzt eben in der Geschichte, wie wir heute auch schon gesprochen haben, von 3-4 Jahren zurück zu heute, hat sich deutlich schon sehr, sehr viel verbessert. Das darf man auch natürlich immer nicht vergessen, wenn man über den aktuellen Status klagt und den Finger in die Wunde legt. Und andererseits, klar, muss ich noch viel verbessern, aber man kann eben heute schon viel machen. Und das sieht man eben dann bei den Rallyes, dass viele eben sich auf den Weg machen und das als Gelegenheit nutzen, zusammenzukommen.
Das klingt super. Jetzt mal für mich, der ich noch nicht dabei war, wie wahrscheinlich viele andere, die das jetzt hören, auch. Wie läuft das jetzt ab, die zwei Tage? Konkret, was passiert da?
Also wir haben ein Fahrerlager in Fürstenfeldbruck, das ehemalige Kloster, ein sehr schönes Gelände. Dort trifft man sich, dort kommen wir alle erstmal zusammen. Dort gibt es einen großen Ladepark, weil wir müssen die Fahrzeuge ja laden, vor allem wenn sie natürlich aus so weiten Entfernungen kommen und entsprechend leer sind. Wir haben letztes Jahr 750 Kilowatt Ladeleistung dort gehabt, das also praktisch für jeden viel genug da ist, um die Fahrzeuge eben zu laden. Und dann geht es am Samstag morgen auf Tour. Die normalen Strecken für das Gros des Feldes liegen bei so 100, 110 Kilometer am Tag. Das heißt, mit den normalen handelsüblichen Serienfahrzeugen kann man das in einem Stück durchfahren. Es gibt aber zwischendrin am Tag auch nur ein, zwei Lademöglichkeiten, um nachzuladen. Wir haben dann typischerweise zwei Etappenorte, die wir anfahren. Das sind Landkreishauptstädte wie Starnberg, wie Landsberg, wie Weilheim, wo wir dann praktisch vor Ort Veranstaltungen haben, E-Mobil-Veranstaltungen, typischerweise auf dem Marktplatz, auf den Hauptplätzen, also sehr zentral, um dann dort eben die Bevölkerung zu erreichen, um das Thema E-Mobilität dort nach vorne zu bringen. Am Abend kommen wir dann wieder zurück nach Fürstenfeldbruck. Dort gibt es dann Abendveranstaltungen, schönes Abendessen. Am nächsten Tag gibt es dann praktisch wieder eine Ausfahrt, 110 Kilometer, 100 Kilometer in andere Städte. Also und dann Diesen am Ammersee, Landsberg und so weiter. Also das heißt, ganz entspannt vom Tagesablauf her. Mir ist es auch wichtig, dass die Teilnehmer eben auch Zeit haben, sich auszutauschen und eben auch die Zeit haben, mit den Interessenten, mit den Besuchern, die dort kommen, eben ihre Erfahrungen weiterzugeben. Das sind natürlich auch Händler dabei, es sind Elektroprofis dabei, aber das Große natürlich Privatfahrer und das ist eben für die Besucher auch, sind das sehr, sehr wichtige Ansprechpersonen, weil man dort natürlich ungeschminkt einfach die Rückmeldung bekommt, wie ist das heute E-Mobil zu fahren, was funktioniert schon, was muss sich oder kann sich auch noch verbessern oder was sind die Punkte, die da auf der Agenda sind und macht für mich die Veranstaltung dort aus. Und wir haben dort jetzt keinen sportlichen oder Wettbewerbscharakter. Es gibt zwar auch einen Sieger bei der Iruda, aber das ist nicht, wer am schnellsten war, sondern wir belohnen das Team. Es gibt einzelne Teams, zum Beispiel ein Going Electric Zoe-Team oder ein Going Electric BMW i3-Team, aber auch ein VDI-Team oder ein TÜV Süd-Team oder eine Kfz-Innung, um ein paar zu nennen. Mhm. Insgesamt sind das so knapp 30 Teams, die starten, in denen eben mehrere Fahrzeuge an den Start gehen und Gewinner der Gesamtwertung ist eben, wer am meisten Fahrzeuge in seinem Team vereint. Damit ist es eben für die Teams auch eine Herausforderung, zusätzliche Teilnehmer zu finden, die in dem eigenen Team eben mitfahren.
Mhm. Coole Sache.
Ciao. Dann also ich konnte mich bis jetzt ja noch nicht durchringen, weil ich bin halt so ein typischer Angstfahrer, der sich bis jetzt noch nicht so aus seinem Dunstkreis herausbewegt hat.
Marcel fühlt sich am wohlsten, wenn das Kabel in der Zoe steckt.
Ja, genau. Also ich werde auch gerne belächelt von wegen Kollegen, die dann sagen, na, hast du deine Kabeltrommel mit dabei, damit du auch wirklich ankommst. Das sind dann immer so die Dinge, wo man dann halt so ein bisschen ins Lachen kommt. Auf der anderen Seite ist natürlich schon ein gewisser Nervenkitzel mit dabei. Also für mich jetzt persönlich, für dich ja nicht. Du bist ja schon gleich am ersten Tag quasi irre weite Strecken gefahren. Aber so an und für sich, wir werden ja eh dort vor Ort sein. Das heißt, da muss ich wohl auch über meinen Schatten springen und ein bisschen weiter von zu Hause aus wegfahren.
Also ich sehe jetzt da wenig Nervenkitzel. Ich meine
mittlerweile, ne?
Ja, also wir sind in den 90er Jahren mit damals Solarmobilen, wie die hießen, gefahren. Dort gab es null öffentliche Ladeinfrastruktur. Mhm. Und wenn man weiter gefahren ist, was man damals natürlich viel seltener gemacht hat, weil eben keine Ladeinfrastruktur da war, die Fahrzeuge auch natürlich nicht die Leistungen hatten. Aber nichtsdestotrotz gab es manchmal Ziele, die eben über die Reichweite des Akkus hinaus lagen. Dann musste man beim Restaurant, bei Privatpersonen, beim Landwirt um Strom betteln und sehen, Strom zu bekommen. Und auch das hat immer funktioniert. Also ich bin immer wieder zurückgekommen, sonst wäre ich ja heute nicht da, wenn ich irgendwo gestrandet wäre.
Ich glaube, viele finden das dann aber auch cool, oder? Wenn du kommst mit diesem komischen Ding an und du kommst ins Gespräch und ja, darf ich mich hier kurz anstöpseln, dann normalerweise wahrscheinlich gar nicht so problematisch, oder?
Ja, also es ist nicht so, dass man bei jedem, bei dem man fragt, automatisch dann Strom bekommt. Also man muss ein bisschen Zeit mitbringen. Ja. Aber insgesamt funktioniert das zum Schluss. Und das ist ja heute auch noch so. Wir dürfen ja nicht vergessen, Strom gibt es überall. In Zentraleuropa, im Industriestaat hat jedes Gebäude mehr oder weniger, außer irgendwelche Scheunen und Berghütten, hat einen Stromanschluss. Und wenn wir eben immer über diese Herausforderungen, die Probleme von Ladeinfrastruktur reden, klar, es muss sich dort einiges tun. Wir brauchen auch die richtige Ladeinfrastruktur in den richtigen Orten. Das ist gar keine Frage. Aber wir haben Milliarden Ladepunkte in Deutschland für E-Autos und wir haben ein paar tausend Tankstellen für Verbrennerfahrzeuge. Also prinzipiell ist die Infrastruktur für Elektrofahrzeuge weit besser ausgebaut. Die Herausforderung ist dann manchmal eben an diesen Strom ranzukommen. Und gerade wenn man natürlich, wie es im Normalfall ist, man ja von A nach B kommen will und nicht Zeit dabei hat, um eben jetzt Lademöglichkeiten zu suchen, dann ist es schon so, dass natürlich dann die geplanten auch funktionieren sollen und so weiter. Aber jetzt ein Nervenkitzel zu sagen, okay, ich komme dann nicht an, vor allem wenn ich jetzt eben das in einer Freizeit mache, wo ich das am Wochenende so eine Fahrt mache, wo jetzt ja auch nicht der Stress ist, ob ich jetzt dann eine Stunde eher oder später ankomme. Also das Ankommen an sich ist nicht die Frage. Die Frage ist eben, wie gut bin ich in meiner Planung? Und das hängt von der Planung und von der Vorbereitung ab. Ja? Also ich meine, und je mehr Routine man dann in dem Umfeld hat, umso entspannter macht man das dann
natürlich. Ich glaube, wenn du Eroda fährst mit einer Zoe, wirst du kaum in brenzlige Situationen geraten. Ich meine, wenn du morgens den Stöpsel aus dem Auto ziehst, stehen auf deinem Tacho 185 Kilometer und dann fährst du die Eroda mit, machst dann eine 110 Kilometer Etappe. Also da musst du echt auch, selbst du musst keine Angst haben, Marcel. Ja. Wir werden das ausprobieren. Ich möchte das auf jeden Fall auch ausprobieren.
Ja.
Und wir werden darüber berichten. Wann ist Eroda?
Eroda ist vom 23. bis 25. September, also gleich nach den bayerischen Sommerferien, wenn es wieder losgeht. Letztes Wochenende im Oktober und da sind alle E-Mobilfahrer eingeladen, mitzumachen und nach Fürstenfeldbruck zu kommen. Wir haben eben auch in Fürstenfeldbruck letztes Jahr zum ersten Mal eine große E-Mobil-Ausstellung, die komplett vom Freitagnachmittag bis Sonntag geht, die Fürstenfeldbruck E-Mobil, wo man Autos, Elektroautos Probe fahren kann, aber natürlich auch Pedelecs und Roller, alles, was elektrisch angetrieben ist, wo es aber auch über das Thema Fahrzeuge natürlich auch über die Ladetechnik Angebote gibt zum Thema dezentrale Stromerzeugung, also zum Beispiel Carport oder eben PV-Anlagen auf dem Gebäude und auch das Thema stationäre Speicherung, was ja auch einfach dort zusammengeht. Und das Interessante für mich an der Stelle ist, dass ich ja hier ein Paradigmenwechsel im Moment vollzieht. Wenn man die Verbrennermobilität sieht, dann ist es so, ich habe die Schnittstelle Tankstelle, wo ich den Kraftstoff aufnehme. Da ist dann im Prinzip für mich nur die Frage, was kostet mich der Liter Benzin oder Diesel, und dann schon weit weniger prioritär für die meisten, wie viel Sprit braucht denn mein Fahrzeug. Und beim Elektrofahrzeug ist es so, ich werde immer mein eigener Energiemanager. Das heißt, ich habe eine Schnittstelle, ich habe eine Steckdose zu Hause, wo ich das Fahrzeug lade oder eben auch in der Arbeit. Es gibt natürlich auch Nutzer im gewerblichen, im industriellen Bereich. Die Frage ist dann eben, wann lade ich mit wie viel Leistung eben in das Fahrzeug rein. Das heißt, ich muss das oder ich kann das managen. Ich kann das für mich eben ideal gestalten, zum Beispiel eben meinen Eigenverbrauch bei der PV-Anlage erhöhen, um möglichst viel Solarstrom auch ins Auto reinzubekommen, und eben das Stichwort Solarstrom. Ich kann eben auch eigenerzeugten Strom oder Energie nutzen, um mobil zu sein. Und das sind Dinge, die sind ja ganz neu im Vergleich eben zu der bisherigen Mobilität, wo ich immer eben auf fossile Energien angewiesen bin. Und das macht's spannend, und das ist eben auch bei so einer Ausstellung, dass man eben die dezentrale Energieerzeugung und das dezentrale Energie Management eben auch mit dabei hat. Und da bin ich überzeugt, werden wir auch in den nächsten Jahren auch ganz spannende Produkte und Lösungen sehen, weil natürlich vom Nutzer, vom Verbraucher der Bedarf und die Nachfrage ist. Und da sieht man ja, ihr habt vorher ja angefangen, den Podcast mit dem Model 3 von Tesla. Und das ist ja im Prinzip in Europa derzeit mehr oder weniger der einzige, der systematisch eben auch das Thema Ladeinfrastruktur angeht und nicht nur sagt, ein Fahrzeug, ich muss ein tolles Fahrzeug für den Verbraucher auf die Straße stellen und dann gibt es die Nachfrage, sondern er sieht eben, das ganze System muss stimmen. Und wenn man es eben jetzt vom Nutzer her sieht, dann ist eben auch die Frage, wie kriege ich die Energie dort rein und gegebenenfalls auch, wie kann ich die Energie selber erzeugen.
Mhm. Ja, wer Interesse hat an der Eruda und oder mitfahren will, schaut mal auf www.eruda.de.
Genau, exakt.
Wunderbar. Ja, das ist jetzt nicht alles, was du an Events und Veranstaltungen und sonstigen Geschichten machst, richtig? Da gibt es auch noch weitere.
Genau, wir machen auch die E-Tour Europe. Und die E-Tour Europe geht in 9 Tagen durch 9 europäische Hauptstädte. Ist also eine Langstreckenfahrt, wo wir eben in den 9 Tagen rund 3.900 Kilometer zurücklegen. Jeden Tag im Durchschnitt 430 Kilometer. Also eine extreme Langstreckenfahrt.
Ganz andere Schublade.
Eine andere Schublade wie die Eruda. Das ist also jetzt dann nicht nur entspannend für die Teilnehmer, sondern eine Herausforderung. Das ist aber ganz bewusst so vom Konzept her angelegt, um einfach der Öffentlichkeit, ob den Medien oder den Politikern einfach auch zu zeigen, zu demonstrieren. Man kann mit E-Mobilen eben auch mehr machen, als 100 oder 200 Kilometer am Tag zurückzulegen. Die E-Tour Europe zeigt eben auf der einen Seite die Leistungsfähigkeit der Fahrzeuge an sich. Was wir ja auch sehen, ist, wie zuverlässig sind die. Wir starten jetzt in rund 4 Wochen in München dann wieder zur dritten E-Tour Europe. Und dort werden 16 Fahrzeuge starten. Die erste Frage ist ja, wie viel kommen von denen dann am Ziel in Salzburg 9 Tage später an? In den ersten beiden Jahren sind alle startenden Fahrzeuge im Ziel angekommen. Also die Fahrzeuge an sich sind sehr, sehr zuverlässig. Mhm. Das ist ja auch ein interessanter Punkt bei einer noch so jungen Technik. Auf der anderen Seite ist natürlich sehr spannend, wir haben es ja heute Nachmittag auch schon ein paar Mal jetzt angesprochen, eben die Ladeinfrastruktur, also speziell mit den Fahrzeugen, die kompakten Fahrzeuge wie ein Nissan Leaf oder eine Renault Zoe oder ein E-Golf oder ein BMW i3, die müssen ja dort 3-4 Mal, um diese Strecken zu fahren, nachladen, weil man auch nicht ganz voll lädt. Das ist also dann taktisch bedingt, dass man dann flotter vorankommt, wenn man das eben auch nicht zu 100% ausschöpft. Und da ist es natürlich spannend, wie sieht es mit der Ladeinfrastruktur aus, wie gut funktioniert die, ist sie vorhanden, eben in diesem europäischen Umfeld natürlich auch der Zugang, also nur, dass eine Ladesäule dort vor Ort ist, heißt noch lange nicht, dass ich auch Strom bekomme, also das muss man natürlich vorplanen. Und da zeigt sich natürlich auch, was funktioniert und was noch getan werden muss. Was für mich sehr, sehr interessant und positiv ist, dass jetzt im dritten Jahr die Ladeinfrastruktur komplett anders ist, wie sie vor 2 Jahren bei unserer ersten E-Tour Europe war. Also bei der ersten E-Tour Europe mussten wir 2-3 Mal am Tag Zwischenstopps organisieren, wo wir auf Marktplätzen mit Kommunen, mit Städten zusammen eben Lademöglichkeiten temporär geschaffen haben, dass wir eben die Fahrzeuge auf den Tagesetappen zwischendrin schnell laden konnten, dass die diese 430 Kilometer gefahren sind. Letztes Jahr war dann zum Beispiel von Tesla das Supercharger-Netzwerk schon ausgebaut und die Teilnehmer mit den Tesla-Fahrzeugen, die natürlich auch mit im Feld sind, die konnten das dann schon nutzen und die Vorteile dann dort auch genießen und ausspielen. Und dieses Jahr hat sich an vielen Stellen auch die Schnelllademöglichkeiten für das DC-Schnellladen, CCS und CHAdeMO, aber auch Typ 2 verbessert. Zum Beispiel in Frankreich mehr oder weniger komplett an den Autobahnraststätten ist das mittlerweile ausgebaut, aber ja, auch in Tschechien, in der Slowakei, die Ungarn haben es noch nicht gebaut, werden das aber in den nächsten Monaten tun. Und das ist natürlich sehr, sehr schön zu sehen, wie sich solche Dinge vorwärts entwickeln und das Fahren für den Nutzer einfach immer Stück für Stück komfortabler macht, was natürlich auch passieren muss, wenn wir in den nächsten Schritten in die Breite gehen.
Das heißt also, die Ladepunkte unterwegs sind also nicht immer die gleichen für jeden Teilnehmer, sondern ich sage mal, ein Zoe-Fahrer, der sucht sich dann halt einen Typ-2-Ladepunkt. Ein Tesla-Fahrer kann seinen Supercharger benutzen. Und ja, ich sage mal, so bilden sich natürlich dann auch keine Schlangen an den einzelnen Ladepunkten. Ne? Also ich kann mir jetzt, bei einer Rallye stellt man sich ja vor, da kommt jetzt ein Schwung von Fahrzeugen an und dann ist auf einmal die Ladesäule dicht.
Also klar legen wir das vom Konzept her so an, dass wir die Fahrzeuge möglichst auch verteilen, um die vorhandene Ladeinfrastruktur auch möglichst gut auszunutzen. Wie du auch schon gesagt hast, ist es natürlich so, vielleicht auch für die Hörer, die jetzt nicht so sehr im Thema sind, dass es natürlich verschiedene Ladesysteme bei den verschiedenen Fahrzeugen und Herstellern gibt und mit dem CCS-Laden, das jetzt ein E-Golf oder ein BMW i3 nutzt, die Zoe nichts anfangen kann und andersrum. Mhm. Das heißt, die müssen sich natürlich oder suchen sich natürlich auch die Ladepunkte, die für sie geeignet sind. Die Aufgabe bei der E2 Europe ist einfach, die Strecke von A nach B zu meistern. Und wo man dort lädt, wie oft man lädt, das obliegt den Teams und deren Strategie. Die können auch zum Beispiel schneller fahren und dann öfter laden, weil sie einfach mehr Energie brauchen. Oder sie können sagen, nein, ich fahre jetzt sehr energiesparend, um zum Beispiel auch mal eine weitere Strecke zu überbrücken und dann eben erst einen Ladepunkt weiter entfernt zu nutzen. Das ist im Prinzip die gleiche Aufgabe, als wenn jetzt der Normalfahrer sich auf den Weg macht, um eine weitere Strecke zu überbrücken. Da muss er sich ja auch Gedanken machen, wo, an welchen Punkten möchte ich laden und wie gehe ich da vor. Und die Aufgabe gibt es bei der E2 Europe im Prinzip auch über diese ganze Rallye.
Wo wir die ganze Zeit über Strecke sprechen, die meisten werden das wahrscheinlich nicht wissen, deswegen lese ich mal einfach vor hier auf e2europe.eu. Da kriegt man natürlich auch Infos über die tatsächliche Route und zwar einfach mal von oben nach unten vorgelesen. Das startet in München, geht nach Stuttgart, Luxemburg, Paris, Den Haag, Haßbergen, wo ist das denn?
Bei Osnabrück.
Ah, okay, Haßbergen. Dann Celle, Berlin, Cottbus, Dresden, dann Prag, Brünn, Budapest, Bratislava, Krems an der Donau und Abschluss ist dann in Salzburg.
Genau, korrekt.
Also da hat man doch, schau. Ich könnte behaupten, ich wüsste das einfach so auswendig, aber ich gebe zu, ich habe es vorgelesen. e2europe.eu, da kann man alle diese Informationen finden. Ich finde es extrem spannend, ehrlich gesagt. Ich hätte auch richtig Bock, da mitzumachen, aber da ist dann, ich glaube, das ist sogar für mich im Moment ein Tick zu hart. Aber ich bin jedenfalls sehr gespannt darauf, was für Leute da so mitfahren. Also es sind nicht nur Model S-Fahrer, die da relativ bequem so Strecken zurücklegen können, sind wahrscheinlich durchaus, keine Ahnung, Zoes, i3s und aber auch kleinere Gerätschaften irgendwie unterwegs, die längst nicht so weit fahren können am Stück, oder?
Genau, das ist gemischt. Also so rund die Hälfte der 16 Teams sind Tesla Model S-Fahrer und die andere Gruppe teilt sich dann eben auf diese Fahrzeuge auf, also das, was man eben so kennt, was es an Serienfahrzeugen gibt. Wir haben dieses Jahr ein startendes Team, das da ein bisschen aus der Reihe fällt, wenn man das so salopp sagen darf. Und zwar ist das ein E-Tuk-Tuk. Das sind diese Taxis, die man in Thailand, in Bangkok mit Verbrennern kennt. Das ist ein Elektro-Tuk-Tuk. mit Photovoltaikmodulen auf dem Dach. Und auch dieses Team, Sepi Greens nennen sich die aus Frankreich, hat eine sehr interessante Historie oder Vita bezüglich Langstrecke. Sie sind letztes Jahr zur Klimakonferenz von Thailand, von Bangkok gestartet und über China, über Russland bis nach Paris gefahren. Diese Fahrt dauerte rund 3 Monate, 20.000 Kilometer mit dem E-Tuk-Tuk. Und ja, die haben dann gesagt, okay, eine E-to-Europe ist für uns, das machen wir
mit links. Auf einer Arschbacke sozusagen.
Ja, und freuen sich schon, eben bei uns mitzumachen. Das wird spannend, weil die natürlich, sag ich mal, ein bisschen anderen Rhythmus haben. Das Fahrzeug ist deutlich langsamer wie die anderen. Also das hat eine Maximalgeschwindigkeit, ich glaube, um die 55 Kilometer pro Stunde. Das heißt, für die wird die Herausforderung einfach die Zeit sein, die sie auf der Straße sind. Mhm. Gut, die sind jetzt gerade mit dem Studium fertig geworden. Das sind 3 junge Männer, die werden das, denke ich, auch gut meistern. Die wissen auch, was sie tun. Die Herausforderungen natürlich in China und in Russland waren ganz, ganz andere. Aber es wird spannend und wir freuen uns natürlich auch schon extrem auf dieses Team, die natürlich dort auch ein bisschen Würze in unser Teilnehmerfeld auch bringen. Was uns auch freut, ist, dass wir dieses Jahr sehr viele unterschiedliche Teams wieder am Start haben. Wir haben also 9 unterschiedliche Nationen, aus denen diese Teams kommen. Also wir haben Teams aus Österreich, wir haben ein Team aus der Schweiz, wir haben 2 französische Teams, 1 aus den Niederlanden, 1 aus UK, aus England, 2 aus Tschechien, 1 aus der Slowakei und 2 aus Ungarn. Also auch das macht natürlich die E-to-Europe in dem Teilnehmerfeld ganz spannend, weil natürlich jeder auf seiner Heimetappe auch ein bisschen seinen Nationalstolz hat, sich teilweise besonders anstrengt, haben wir erfahren oder gesehen in den letzten Jahren, dass er da glänzt, wenn es in seine eigene Hauptstadt geht. Mhm. Gerne dann natürlich auch ein bisschen Reiseführer spielt oder den gibt, je nachdem. Also das macht es natürlich auch spannend und lebt auch ein gutes Stück den europäischen Gedanken, der ja in den letzten Monaten auch ein bisschen vielleicht in Straucheln geraten ist oder auf alle Fälle aufpoliert werden kann. Und da herrscht Austausch, da hilft man sich auch gegenseitig. Und das ist auch natürlich ein Bereich, der die E-to-Europe auch ausmacht.
Also im Gegensatz zur Eruda gibt es da jetzt tatsächlich aber auch eine Wertung und Fahrzeugklassen und so weiter, oder? Ich meine, worauf kommt es jetzt an?
Also bei der E-to-Europe gibt es eine Wertung. Dort haben wir auch ein Stück Wettkampf. Wir messen die Zeit, die Teilnehmer brauchen, um die Distanz zu bewältigen, also von A nach B zu kommen. Zum Beispiel die erste Etappe von München nach Stuttgart. Eben wie lang die Gesamtreisezeit ist, so nennen wir das, also die Zeit von in der man fährt, in der sich das Fahrzeug tatsächlich bewegt, plus die Zeit, die man eben zum Laden benötigt. Das ist eben dann die Reisezeit. Und wir machen das eben schon seit der ersten E-to-Europe auch ganz bewusst, weil wir da über die Zeit, über die Jahre einfach darstellen wollen und vergleichen wollen, wie sich eben das Thema E-Mobilität und Elektrofahrzeuge vorwärts entwickelt und wie das eben immer komfortabler wird. Das sprich, die Reisezeiten auch immer kürzer werden und sich immer mehr dem annähern, wie wir es eben von der alten Technik mit den Verbrennern kennen. Wenn man eben die Gruppe der, also in der offenen Kategorie, in der heute nur Tesla-Fahrzeuge oder dieses Jahr nur Tesla-Fahrzeuge starten, dort ist der Zeitunterschied für im Vergleich mit Verbrennern marginal. Das geht fast in ähnlichen Zeithorizonten. In der Kategorie C2, die bis 250 Kilometer Nennreichweite einfach klassifiziert. Dort ist eben Nachladen mehrmals am Tag notwendig, um die Strecken zu erreichen. Da braucht man heute noch ein Stück mehr. Interessant ist aber, dass wenn man die Zeiten dann zusammenzählt über die ganzen 9 Tage, dass der Unterschied auch gar nicht so groß ist, wie man denkt, zwischen den Teslas und den anderen. Das sind dann schon 15 Stunden oder so, die länger auf der Straße sind. Mhm. Aber auch nicht so, dass die doppelt so lang brauchen würden oder wie man vielleicht so im allerersten, in der ersten Assoziation meinen möchte.
Also in vielen der Städte, die jetzt angefahren werden, gibt es dann auch wieder Events vor Ort, richtig? Da steht man dann wieder auf irgendwie bekannten Plätzen und präsentiert die Autos und da gibt es dann wieder irgendwie Event drumherum, richtig?
Genau, wir veranstalten eben in diesen Städten Events, an denen man eben das Thema E-Mobilität wieder erleben kann, wo man Probe fahren kann, wo man auch Shows sieht. Wir haben am Odeonsplatz zum Beispiel einen Elektro-Stunt-Fahrer, der praktisch aus dem Trail-Bereich kommt, dort auch mehrfacher französischer und europäischer Trail-Meister ist, der so dieses Fahrzeug perfekt beherrscht und einfach auch E-Mobilität mal von einer anderen Seite zeigt, also nicht immer nur in rationell und Reichweite und Zahlen und Abgase oder Nicht-Abgase, sondern einfach auch mal zeigt, das ganze Thema, man kann sowas nicht immer nur mit viel Lärm und Gestank machen, sondern man kann eben so ein Motorrad auch elektrisch bewegen und dann ist das leise auf so einem Platz und es ist mindestens so beeindruckend wie mit einem Verbrenner-Motorrad. Und solche Veranstaltungen ziehen sich dann eben durch ganz Europa, weil das ist ja unsere Idee. Wir wollen das Thema ja einfach nach außen tragen und das macht es aus. Wir sind dann in Stuttgart auf dem Schlossplatz, also auch wieder ganz im Herzen der Städte. Wieso machen wir das? Das ist immer auch nicht natürlich nur so einfach, mit den Kommunen zusammen an diese Plätze zu kommen. Aber das ist unsere Idee, unser Konzept, weil eben die Großstädte in Europa, aber im Prinzip natürlich rund um den Globus, ja im Individualverkehr ersticken, in den Abgasen, unter den Abgasen leiden, unter den Lärmemissionen der Fahrzeuge leiden. Und wir dann sagen, wir wollen eben genau mit der E-Mobilität ins Zentrum dieser Städte gehen, um auch diese Diskussion anzufangen und eben eine Alternative zu zeigen, eben auch der Stadtverwaltung, wie könnte es denn sein, wenn wir in Zukunft eben e-mobil unterwegs sind? Wie wird das auf einmal wieder sauber? Wie wird das leise? Aber auch natürlich nicht nur der Stadtverwaltung, sondern auch den Besuchern dieser Veranstaltung, die natürlich auch diesen Unterschied sehen. Also das ist ja auch ein Stück Transformation, wo wir eben Dinge, wie es in Zukunft sein wird, wie lange die Zukunft immer auch dauern wird, ob 5, 10 oder mehr Jahre, ich denke eher weniger als mehr. Ich bin da sehr optimistisch mittlerweile, dass man das heute eben schon spürbar macht und damit natürlich auch für jeden, der da dabei ist, auch die Augen öffnet und ihn motiviert, sich dafür einzusetzen, an welcher Stelle er auch immer ist, ob er ein Entscheidungsträger ist, ob es ein Unternehmer ist, der im Fuhrpark hat oder eben eine Privatperson, die halt ein Fahrzeug bewegt. Jeder kann an seiner Stelle, in seinem Bereich natürlich auch dazu beitragen, das zu beschleunigen. Und das wollen wir eben unterstützen und anschieben.
Da steckt also eine Menge Organisation und Vorbereitung drin. Und das ist tatsächlich so, dass du fährst die E-Tour ja selber mit in deinem eigenen, keine Ahnung, Team, sage ich mal. Und du fährst die aber nicht nur das eine Mal in dem Jahr, richtig? Ihr fahrt die vorher ab, ihr probiert das aus, ihr checkt, wo sind Lademöglichkeiten, ihr trefft Vereinbarungen, ihr, keine Ahnung, seid in Hotels und sprecht mit den Stadtverwaltungen und ihr geht das ganze Ding eigentlich quasi vorher schon mal live durch, oder?
Genau, also es gibt eine Vortour, wie wir sie nennen, die hat jetzt in der ersten Märzwoche stattgefunden. Also vor 4 Wochen waren wir dort unterwegs, weil für uns das natürlich wichtig ist, eben all diese organisatorischen Dinge vorzubereiten, zu klären, dass das nachher eben gut funktioniert und wir uns nicht irgendwo auf den Weg machen und zwischendrin dann vor Herausforderungen stehen. Aber es geht heute natürlich auch sehr stark darum, mit den Organisatoren vor Ort, mit den Kommunen die Dinge vorzubereiten, dass eben diese Veranstaltungen, wie wir sie jetzt angesprochen haben, dann natürlich auch erfolgreich bei der eigentlichen Tour umgesetzt werden, dass wir möglichst gut zusammenarbeiten im Bereich Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, um natürlich dort auch möglichst viele Interessenten zu den Veranstaltungen zu bringen. Das ist insgesamt natürlich heute eine große Herausforderung, weil wir natürlich Unterstützung bekommen, klar, von Herstellern, auch teilweise von Kommunen, von verschiedenen Seiten. Aber wir müssen natürlich schauen, wie wir es möglichst gut anstellen, dass wir einfach die Möglichkeiten, die wir haben, möglichst viele Besucher und Interessenten erreichen, zu den Veranstaltungen zu kommen, weil natürlich heute das sind viele Veranstaltungen miteinander konkurrieren, ob das ein Rockkonzert ist, ob das der Kinobesuch ist und irgendwo soll eben der Besucher dann eben diese E-Mobil-Veranstaltung reinschieben und da schauen wir halt, wie wir das möglichst clever machen können, dass mit dem, was wir haben, wir möglichst viel erreichen. Genau, und das damit beschäftigen wir uns über das ganze Jahr.
Beeindruckend.
Auf jeden Fall, ganz feine Sache. Ja, da an dieser Stelle vielleicht schon mal ein kleiner Teaser. Wir haben ja vor, auf dem Modernsplatz dabei zu sein. Am 29. April ist das der Tag, wo bevor die E-Tour tatsächlich dann auf die Reise gehen wird. Da wollen der Marcel und ich uns das natürlich nicht entgehen lassen, die ganze Show dort und mit dem Auto dann da auf dem Platz zu stehen, das ist natürlich auch reizvoll. Mhm. Und wir haben vor, mit diesen Menschen, die an der Tour teilnehmen, zu sprechen und dann der geneigten Hörerschaft ein bisschen Info und Atmosphäre von diesem Tag mitzugeben und sie ein bisschen reinschauen zu lassen, was sind denn das für abgefahrene Typen, die sowas machen. Mhm. Also ich bin sehr gespannt, wen wir da so treffen und kennenlernen. Ich glaube, das wird auf jeden Fall ein extrem spannender Tag und da lassen wir euch natürlich gerne dran teilhaben.
Ich wollte noch ein Thema auf alle Fälle ansprechen. Genauso wie Philipp und Marcel natürlich eingeladen sind, zum Beispiel zum Modeonsplatz zu kommen, haben wir über die ganzen 9 Tage eine Aktion, die nennt sich 1000 EVs in Motion.
Gut, dass du es sagst, da wollte ich gerade drauf hinaus.
Okay, passt. Also 1000 E-Mobil Fahrzeuge in Bewegung zu setzen. Das ist eine Aktion, die über ganz Europa, über diese ganze Fahrt geht. Und dazu laden wir eben alle E-Mobile ein, in die Hauptstädte oder in die Meeting Points zu kommen, die man eben auch auf der Homepage unter etoureurope.eu findet, dorthin zu kommen, um sich zu treffen, um sich auszutauschen, um auch da ein Stück diesen europäischen Geist zu leben. Da ist alles eingeladen, was mit Strom fährt. Also das müssen sind nicht nur die E-Autos, das sind auch Pedelecs, eben alles, was elektrisch angetrieben ist. Man kann sich auch gerne bei uns auf der Homepage unter 1000 EVs in Motion kostenfrei und unverbindlich anmelden. Das geht ganz einfach. Fahrzeug, Ort, wo man hinkommen will und den Namen dort anzugeben. Und dann erscheint man auch in einer Liste. Man kann auch sehen, wer eben in der eigenen Stadt auch sonst noch dort ist. Man kann auch zu einem der Plätze kommen und ein Stück der Etappe mitfahren. Auch das haben wir, dass jemand sagt, okay, ich komme nach Berlin. Dort sind wir am Donnerstag, da ist in der Woche, dort ist Vatertag, also Feiertag und fährt dann einen Tag oder so eben die nächste Tagesetappe mit übers Wochenende. Auch sowas ist möglich. Cool. Da sind eben alle eingeladen, mit dazu zu kommen.
Mhm. Na, vielleicht fahre ich dann am Samstag mal nach Stuttgart. Warum nicht?
Warum nicht, genau.
Na, jedenfalls, also ich habe mich schon eingetragen. Wann kriege ich denn meine Startnummer? Oder es gibt irgendwie Nummernaufkleber oder sowas, genau, hier für 1000 Divis?
Wir haben 1000 Startnummern von 1 bis 1000 und die gibt es dann am Odeonsplatz bei der Veranstaltung vor Ort und soll man sich natürlich dann am besten schön aufs Fahrzeug platzieren. Mhm. Und wer will, von dem machen wir dann gern auch ein Foto, das wir dann eben auch ins Facebook und in die Social Medias hochladen. Jeder darf das natürlich auch selber, weil wichtig natürlich an solchen Veranstaltungen ist ja auch, dass wir Öffentlichkeit erreichen, dass man drüber spricht und dort das eben nach außen trägt.
Das ist super. Also wir haben jetzt schon einiges an Links genannt. Es gibt natürlich eine Facebook-Seite und du hast einen Twitter-Account und all diese Dinge. Macht wenig Sinn, das jetzt aufzusagen und Menschen müssen dann versuchen, das gleichzeitig in ihr Handy zu tippen. Wir packen das wie in den alten Episoden, in den vorigen Episoden auch, alles in die Shownotes rein. Das kann man dann entweder auf der Website anschauen oder man schaut eigentlich jetzt gleich auf sein Handy, wo man diese Episode hört. Da kann man auch einfach die Links in der Podcast-App seiner Wahl einfach anklicken und dann das Beste draus machen. Marcel, hast du noch eine Frage?
Also bis jetzt nicht. Also
ich habe noch eine Frage. Was machst du denn in Zukunft so? Hast du irgendwas Großes, Tolles, Spezielles, Außergewöhnliches vor? Oder bist du erstmal ausgelastet?
Im Moment bin ich mehr als ausgelastet. Also wir haben ein Team von 3,5 Menschen, Personen, die sich da intensiv mit der Vorbereitung und Umsetzung beschäftigen. Und was wir ständig ausbauen, sind die Veranstaltungen, also die München E-Mobil, Stuttgart E-Mobil. Nächstes Jahr ist das Ziel, dass man zum Beispiel in Wien auch eine Veranstaltung macht. Das ist sehr, sehr viel Vorbereitung mit den Behörden, mit der Stadt vor Ort, eben den richtigen Platz zu bekommen, was für uns sehr wichtig ist, eben wirklich dann in die Herzen der Städte da zu kommen. Und da werden wir dann, wenn wir in 5 Wochen wieder zurück sind von der E2 Europe, dann schon für die 2017er Veranstaltung uns vorbereiten und daran arbeiten. Und natürlich auch dann geht es für mich und oder für mein Team und für mich natürlich sofort wieder mit zum Thema Iruda weiter, die dann ja ein Vierteljahr später stattfindet. Also von dem her jagt eine Veranstaltung die andere. Was ich natürlich auch persönlich sehr viel mache und pflege und gerne mache, ist bei verschiedensten E-Mobil-Veranstaltungen auch dann als Teilnehmer teilzunehmen. Also ich werde dann im Pfingsten in Österreich beim Zoe-Treffen sein am Wolfgangsee, wo eine ganze Reihe auch aus Deutschland und aus Österreich und sonstigen Nachbarländern mit dem Renault Zoe dort hinkommen. Es ist dann in der zweiten Hälfte Pfingstferien die Lipsia Emotion in Leipzig, an der ich gerne wieder teilnehmen werde, und dann Anfang Juli zum Beispiel in Tschechien, tschechisches E-Mobil-Treffen. Also das sind so Dinge, die
tut sich doch einiges
auch sehr gerne persönlich wahrnehme und Kontakte zu pflegen, aber eben auch mit in diesen Veranstaltungen mit dabei zu sein.
Ja, so schafft man dann natürlich locker die 75.000 Kilometer auf eine Zoe aufzufahren. Ne?
In 2,5 Jahren.
In 2,5 Jahren, ja.
Das schafft man dann locker, ja. Das ist, so ist das, ja. Und ja gut, ich meine, für mich, ich bin ja von Grund auf Ingenieur, und ist das natürlich schon auch so eine Frage. Also bei der Zoe war das irgendwie zu sehen, okay, wie funktioniert das auch technisch? Weil wenn ich jetzt sowas einfach empfehle oder sage zu jedem, ja, mach das, schafft er so ein Fahrzeug an? Das ist für mich natürlich, ich will dann schon auch selber überzeugt werden, das funktioniert von der Technik. Es nutzt ja nichts, wenn wir nach 2 Jahren feststellen, okay, die Batterie geht in die Knie und das, deswegen haben wir auch ganz bewusst gesagt, okay, ich will dieses Fahrzeug einfach auch ausreizen, benutzen und dann soll es zeigen, was es kann. Und das Schöne ist, dass es bis zum heutigen Tag einfach fährt. Was auch interessant ist, dass die Intervalle für den Service bei Renault immer höher werden. Also wir hatten bei 30, bei 60.000 und der nächste ist jetzt bei 120.000. Also müssen wir jetzt ein ganzes Stück fahren, bis wir irgendwann mal wieder zum Service dürfen, müssen, wie auch immer. Es zeigt sich, dass die Autos eben sehr, sehr robust sind, die Technik, aber eben auch die Akkus. Und das ist natürlich für die weitere Verbreitung natürlich auch extrem wichtig und eben sehr erfreulich, dass es so ist.
Du sagst jetzt gerade, die Serviceintervalle verlängern sich. Also bei mir in der Zoe sind es bis jetzt immer 20.000 Kilometer. Das sind die ersten Intervalle. Ich bin jetzt glücklicherweise wieder ein bisschen früher dran, im Mai. Da darf ich dann meine zweite Inspektion machen. Du fährst auch noch mit der ersten Batterie?
Ich fahre mit der ersten Batterie, ja. Mhm. Und die Leistungsfähigkeit von der Batterie ist nach wie vor sehr gut. Also da ist keine merkbare Veränderung gegeben. Wir haben auch das Auto sehr oft mit 22 kW geladen. Also Zoe kann ja, also die erste Generation Zoe kann ja auch noch bis 43 kW laden, also nochmal deutlich schneller. Das haben wir jetzt bei dem Fahrzeug so gut wie nicht gemacht, weil einfach die Möglichkeiten früher gar nicht da waren. Und bei 22 kW laden, wie gesagt, da funktioniert die Technik hervorragend und gibt es eigentlich keine merklichen Änderungen auch bei mittlerweile 75.000 Kilometer. Mhm.
Also ja, schon mal für die Skeptiker, die dann immer sagen, die Batterien, die halten nicht. Also entweder über die Zeit, über die Lebenszeit nicht oder über die Kilometer. Ne? Mhm. Und 75.000 Kilometer finde ich jetzt schon persönlich sehr, sehr viel.
Ne? Und ja, ich kenne niemanden persönlich, der mehr gefahren ist mit dem
Thema. Also ich auch nicht.
Ja. Gut, dann sind wir, bewegen wir uns Richtung Ende dieser Episode. Dann haben wir eigentlich nur noch eine Frage. Der Werner, du hast einiges an Erfahrung auf dem Buckel, haben wir gehört. Zigtausend Kilometer in verschiedenen E-Fahrzeugen über viele, viele Jahre mittlerweile. Also als du angefangen hast damit, habe ich nur in der Schule gesessen, mich gelangweilt und habe gar keine Ahnung gehabt, dass man auch anders Auto fahren kann als mit Verbrennungsmotoren. Deswegen könntest du uns vielleicht abschließend noch mit einer kleinen Anekdote aus deinem E-Autofahrerleben beglücken?
Ja, also was mir jetzt spontan in den Kopf oder in den Sinn kommt, ist bei unserer 1000 Kilometer Fahrt von Flensburg nach Füssen sind wir bei der Fahrt rauf nach Flensburg. Wir sind ja mit dem Fahrzeug auf eigener Achse dorthin gefahren und haben dort auch die Lademöglichkeiten gecheckt in Fulda. Fast gestrandet. Wir dachten, dass wir dort ganz sicher laden könnten, haben super Rückmeldungen von den Stadtwerken bekommen und mehrere Telefonate und genau, wo wir denn laden sollen und haben die erste Ladesäule dort angefahren, hatten extra auch eine Karte damals noch von dem Energieversorger oder von den Stadtwerken bekommen und gut, die erste Ladesäule, nachdem wir sie gefunden haben, das war am Landratsamt, wir mussten schon praktisch zweimal um das Landratsamt rundherum fahren, bis wir dann den Punkt gefunden haben, was uns dann gelungen ist, war diese Säule komplett ohne Strom, FI oder Sicherung, was auch immer, heraußen und am Samstagabend auch niemand zu erreichen, der die wieder in Betrieb gesetzt hätte. Darauf haben wir dann weitere Ladesäulen der Stadtwerke in Fulda angefahren, die aber auch am Samstagabend nicht zu bewegen waren, uns mit Strom zu versorgen. Und die Anzeige im Auto ist immer niedriger geworden. Mhm. Das Wetter war auch nicht besonders angenehm. Mhm. Regen, 2-3 Grad plus. Und wir sind schon das zweite Mal quer durch die Stadt gependelt. Und dann war das
gerade Marcels Albtraum, oder?
Ja, genau. Ich schwitze schon mit.
es hat dann also tatsächlich mir auch nicht mehr allzu viel Spaß gemacht. Ja. Zoe war dann, das Fahrzeug war dann irgendwann auf Null und unter Null und zeigt dann, blinkt dann nur noch orange und rot und sagt, jetzt laden und so weiter. Also man weiß, ewig weit wird man nicht mehr kommen. Mhm. Wir hatten natürlich auch uns eine Backup-Strategie überlegt, weil die Frage war, was macht man in so einer Situation? Das kann ja, wenn man das so ausreizt, wie wir das gemacht haben, durchaus eben mal vorkommen. Und ich hatte beobachtet, dass an jeder Autowaschstraße ein 11 kW Starkstromanschluss nach außen geführt ist. Und das war also unsere Strategie zu sagen, okay, wenn nichts mehr geht, dann müssen wir dort versuchen, Strom zu bekommen. Und wir haben dann eine sehr große Tankstelle gefunden, an der wir vorher schon einmal vorbeigefahren sind, haben gesagt, da fahren wir jetzt hin und dort müssen wir Strom bekommen. Es war auch so, dass wir nichts mehr im Auto hatten, also 0,0 und Reserve, und sind dann in die Waschstraße und haben den Mitarbeiter begniet, dass er uns tanken oder laden lässt für das Auto, und er hat sich auch überreden lassen und hat uns einstecken lassen. Wir hatten dann das Problem, dass wir kaum eingesteckt haben. Die Zoe hat begonnen, dann war der Strom an der Stelle wieder weg. Der FI ist geflogen. Und dann sind wir wieder hin zu den Mitarbeitern und gesagt, okay, wir müssen mal zum Verteiler. Das haben wir dann auch gemacht und konnten den FI wieder in Gang setzen. Was aber nichts half, weil er sofort wieder rausfiel. Und dann sind wir weiter durchs Gelände und haben an dem Gebäude gesucht, wo können wir denn noch laden, und haben noch eine zweite Lademöglichkeit gefunden und sind dann wieder zu den Mitarbeitern und gesagt, wir müssen dort laden. Das war dann nicht so einfach, weil er das Gebäude zusperren wollte. Das war dann schon kurz vor 8 und Ende der Arbeitszeit. Und dann haben wir mit langen hin und her mit ihm haben wir dann erreicht, dass er uns weiter laden ließ und so viel Vertrauen hatte, dass wir dann die Tür zum Schluss zuziehen mussten, nachdem er schon nicht mehr vor Ort war. Also da kommt es halt dann immer so auf das menschliche Miteinander an, und man muss dann eben schauen, dass man denjenigen auch überzeugt, um da an den Strom weiter ranzukommen.
Also ich finde es schon ziemlich beachtlich. Einerseits, das war ja eine Tankstelle, ne? Also man kommt mit einem E-Fahrzeug ja an einer normalen Tankstelle ja so gut wie gar nicht vorbei, es sei denn, man braucht vielleicht
Eine Autowäsche,
genau. Ansonsten, ihr habt Equipment dabei gehabt, weil ich sag mal, eine normale Tankstelle ist ja nicht für E-Fahrzeuge gedacht. Laden, Starkstromanschluss. Ne? Also dieser, was war das? Ein 11 kW, ein 22 kW?
Also in dem Fall war es ein 11 kW bei dem, und klar haben wir das Equipment dabei. Das ist natürlich dann jetzt bei so einer Fahrt schon, macht natürlich Sinn. Damals war das ist bei mir nach wie vor die Chromebox, die ich da einsetze, die man eben flexibel dann mobil auch nutzen kann. Im Moment oder mittlerweile gibt es ja eine ganze Reihe an Lösungen verschiedenster Art oder von verschiedenen Anbietern, die das ermöglichen, dass man eben über den Starkstromanschluss eben auch die Energie ins Fahrzeug bekommt.
Gab es dann mit dem Mitarbeiter dort eigentlich nur Gespräche um, wie komme ich an die Säule ran oder wie komme ich an diesen Anschluss ran und wie kriegen wir den FE wieder rein, oder hat er sich auch für das Auto so ein bisschen interessiert, für die Mobilität ein bisschen interessiert?
Ja klar, redet man dann natürlich über diese ganzen Themen, und das ist ja dann oft auch der Türöffner, dass man eben über das spricht und da das Interesse auch weckt. Und was eigentlich das Interessante ist, dass sehr viele Menschen doch auch sehr hilfsbereit sind. Ja? Also nicht alle und nicht 100%, aber sehr viele. Ich meine, die Geschichte geht ja sogar noch ein Stück weiter. Wir haben wir konnten da in Anführungszeichen ja nur mit 11 kW laden, weil mehr gab es dort vor Ort nicht. Und wir wollten aber an dem Abend noch einen Stint fahren, also nochmal 100, 120 Kilometer. Und bei 11 kW hätten wir erstmal einige eine Stunden
Weile Pausen machen
laden müssen, 2,5, 3 Stunden. Und dann wäre das abends zu spät oder auf alle Fälle sehr, sehr spät geworden, was für uns natürlich nicht so angenehm Problem war. Und wir hatten uns dann erinnert, dass bei der Planung wir schon von einem E-Mobil-Fahrer aus Fulda in den Social Medias die Info hatten, dass es da wohl Probleme geben kann mit den Säulen im Fulda. Mhm. Also die Erfahrung war da nicht ganz neu. Und wir haben dann, wie wir dann wieder im Warmen gesessen sind, also wir waren ja, also wie das Fahrzeug geladen hat, wir dann in der Tankstelle uns was zu Warmes zu trinken und eine Kleinigkeit zum Essen geholt haben, haben wir dann irgendwann auch wieder das iPad rausgezückt und gesagt, gut, wo war denn der? Und haben die Kontaktdaten uns geholt, am Samstagabend bei dem angerufen, haben gesagt, wir stehen hier, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass wir schneller laden können? Das Schöne war, der hat also nur 3 Kilometer von dieser, 2 Kilometer von der Tankstelle weggewohnt, hat gesagt, ja, kommt bei mir vorbei, ihr könnt bei mir laden mit 22 kW. Mhm. Er fährt sein Auto aus der Garage raus und wir dürfen reinfahren. Und Traum. Gut, das haben wir dann gemacht, haben also praktisch dann umparkiert und waren dann am Samstag Abend zur besten Unterhaltungszeit im Fernsehen bei ihm im Wohnzimmer gesessen, haben uns über E-Mobilität unterhalten. Mhm. Lingley heißt der im Going Electric.
Der Lingley, den kenne ich auch.
Der war damals genauso skeptisch wie du, Marcel, bezüglich Fahren über die Reichweite hinaus und konnte sich gar nicht vorstellen, wie wir hier samstagabends irgendwo in Deutschland unterwegs sind mit der Zoe und wie wir sowas machen können. Und wir haben gesagt, du musst das mal ausbilden, musst das auch machen. Das war interessant. Die Frau hat gesagt dann irgendwann, naja, das könnten wir doch mal machen. Weil die Tochter studiert, keine Ahnung, 200 Kilometer weg und wir könnten ja, wenn wir da und da laden, die wussten schon genau, wo sie laden müssten, aber haben sich da, wenn wir da einmal laden, dann können wir da hinfahren und können die besuchen. Und das haben sie dann auch gemacht. Und was mich ganz besonders gefreut hat, war, dass sie dann im Jahr darauf, 2014, zur Iruda kamen. Also sie haben sich dann von Fulda auf den Weg gemacht zum Ammersee. Mhm. Die Ladepunkte wussten sie, aber wir sind es ja andersrum einmal bis zu ihnen gefahren. Also da konnte man sich austauschen. Mhm. Und so ist aus einem überzeugten E-Mobil-Fahrer in Fulda eben auch einer geworden, der auch überzeugt mittlerweile längere Strecken fährt. Und das hat mich auch ganz besonders an der Geschichte gefreut, dass man, dass sich da eben auch solche Dinge dann in Bewegung setzen.
Ja, so trifft man sich wieder. Ne? Also Lingley habe ich schon sehr häufig gelesen im Going Electric Forum. Lese ich auch sehr gerne. Also ist auch keiner, der dann da irgendwelche blöden Sprüche macht. Also das kann man echt, wenn man den jetzt so dann sieht, wie klein die Welt dann noch nachher ist. Ne? Also nicht nur aufgrund der geringen Reichweite, sondern weil man sich halt automatisch vernetzt. Ne? Ja. Finde ich gut. Na, ähnlich haben wir uns ja auch kennengelernt. Ich sag mal, über Facebook hauptsächlich. Über das Liken und Kommentieren von Beiträgen zur E-Mobilität. Ne? Und so haben wir eigentlich unseren Podcast, haben wir auf Themensuche gegangen, haben dann gesagt, hier, was können wir machen? Fahrzeuge probefahren, vorstellen, Leute entsprechend mit einbeziehen. Ne? Und so sind wir ja auch zusammengekommen. So genau. Klein ist die Welt.
So klein ist die Welt. Und ich meine, wenn so ein Thema eben an der Stelle ist, wie die E-Mobilität halt heute ist, dann denke ich, ist das eben auch ganz, ganz wichtig. Und auf der anderen Seite, ich habe von den 90er Jahren gesprochen, damals gab es in Anführungszeichen noch kein Internet, technisch natürlich schon, aber nicht beim Nutzer angekommen. Mhm. Und das ist natürlich heute, sind das diese ganzen digitalen Medien natürlich auch eine Riesenhilfe, dass man einfach ohne große Mittel die Möglichkeit hat, ganz gezielt eben auch Personen zu erreichen, die sich für ein Thema interessieren und eben man sich eben über diese Social Networks und über diese Möglichkeiten austauschen kann, mehr oder weniger ohne wirklich Kosten zu erzeugen. Mhm. Und das bringt natürlich solche Dinge, solche Entwicklungen wie die E-Mobilität auch nochmal ganz anders nach vorne. Mhm.
Schöne Schlussworte.
Schöne Schlussworte.
Ich denke, wir haben einiges mitbekommen heute. Viel, viel Erfahrungen, schöne kleine Geschichten, auch schöne große Geschichten. Und wir packen alles, was wir erwähnt haben in dieser Episode, in die Shownotes. Es gibt Links auf alle relevanten Webseiten, aufs Forum, auf deinen Facebook-Account. Wir sind übrigens auch bei Facebook und bei Twitter. Da kann man immer gerne mal mitlesen und uns folgen. Wir freuen uns über jeden, den wir auf unserer Seite wissen. Ja, dann sage ich mal im Namen von Marcel und mir. Tausend Dank, Werner, dass du hier gewesen bist. Mhm. Da haben wir schöne Sachen gehört hier, sehr, sehr viel Aufschlussreiches, sehr viel Lehrreiches und ein unerschöpflicher Erfahrungsschatz, an dem du uns hier teilhaben lässt. Also wir sind wirklich dankbar, dass du da warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Ja, ja, ich sage auch danke, dass ich da sein durfte und dass wir dieses Medium eben auch nutzen können und eben auch für euer Engagement und für eure Arbeit hier. Das hilft der Sache natürlich auch nach vorne und wenn man es dann gemeinsam bündelt, umso mehr. Vielen Dank.
Sind wir gerne mit dabei. Dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Und Tschüss.
Und Tschüss.